Die Begegnung mit Jana Revedin ist beeindruckend. Mir gegenüber ist eine zierliche und doch starke Frau. Selbst- und stilbewusst mit Hut, klar und sehr herzlich. Man merkt, sie weiß, was sie möchte, aber sie drängt sich damit nicht auf. Hat man ihre Bücher gelesen und Bekanntschaft oder sogar Freundschaft geschlossen mit den Frauen, deren Geschichten sie erzählt, Ise, Margarita, Eugenia und nun Renina, kommt sie einem fast bekannt vor. All diese Frauen haben ihr Leben, ihre Persönlichkeit geprägt.
Irgendwo sind sie alle miteinander verbunden. Und das ist oft im Leben so. Es ist in meinem eigenen Leben so, dass ich immer wieder neuen, faszinierenden Menschen begegne. Natürlich dank meiner Lehre und dank des Schreibens jetzt auch. Es führt einen zu den überraschendsten Situationen und Menschen und auch ja, Kombinationen, weil man Menschen treffen kann durch Bücher, die man sonst ganz sicherlich nicht so nahe erleben würde, weil die Bücher kommen mit den Menschen nach Hause und sie leben mit ihnen, so wie Musik oder so wie ein gutes Gericht. Es gibt eine solche sinnliche Nähe und ein Buch lebt ja auch sein eigenes Leben. So ist es auch in meinem Leben und so ist es in den Leben, beginnend mit der Ise Frank, die mit einem Cousin, den sie in Paris hat, Jean-Michel Frank, eine gemeinsame Nichte haben, die kleine Anne Frank. Also die Frank-Familie ist weitläufig in Europa vernetzt. Und über die Ise Frank komme ich zu diesem Jean-Michel Frank, dem wunderbaren Designer in Paris der 30er Jahre, der Gestalter der Lehre, den in Deutschland und in Österreich und in der Schweiz kaum jemand kennt. Aber sobald er mal wirklich entdeckt werden wird, dann wird das eine große, große Entdeckung werden. Also diese zwei sind miteinander direktest verbunden und die venezianische Verbindung zu meiner Schwiegergroßmutter Margherita hatte sich natürlich über die Geschichte dieser Frau in der Familie meines Mannes ergeben, aber auch sie war mit dieser Eugenia Errázuriz bestens befreundet. Über Peggy Guggenheim bildeten sie eine Art damals Vorreiter, Frauentrio in der venezianischen und in der Pariser Gesellschaft. Also diese Menschen kennen sich, machen sich auch gegenseitig Mut, helfen sich auch in schwierigen Situationen. Sie haben diese schöne Persönlichkeit, die nicht nur sich um sich selber dreht. Also in jedem dieser Frauen ist dieses schöne an den anderen denken und über die eigenen Interessen weit hinaus. Und das verbindet die drei. Und selbst jetzt im Frühling, der in den Bäumen ist, so wie hier draußen vor unseren Fenstern, auch hier gibt es wieder diese älteren Frauen aus einer vorigen Generation, die Mutterfigur, die Mutter von der Renina und diese wunderbare Freundin Erika Taut, die Frau, zweite Frau von Bruno Taut. Und Bruno Taut kam natürlich aus der Bauhausfamilie, war der engste Freund der Familie Gropius. Also oft sind solche Verbindungen viel, viel tiefer und viel, viel feiner gewebt, als wir es so beim ersten Hinschauen vermuten würden. Und oft geschieht mir auch beim Schreiben, sind ja alles wahre Geschichten. Also es sind alles Geschichten, wo ich nichts erfinden darf oder übertreiben oder untertreiben. Und oft so am Ende eines Tages habe ich dann ein Kapitel fertig und denke mir, ah, habe ich das jetzt, gerade bei diesem letzten Buch, habe ich das jetzt brutal genug beschrieben? Oder war es zu brutal? Wo ist das richtige Maß? Hat sie genug gelitten oder hat sie vielleicht gar nicht so viel gelitten? Weil natürlich die Gefühle kann man ja, die muss man ja selber nachfühlen. Die hat ihm ja keiner genau so erzählt. Dann legte ich mich schlafen und am nächsten Morgen wachte ich auf und habe das durchgelesen und habe gedacht, eigentlich genauso muss es gewesen sein. Und dieses natürlich Mitgefühl muss man aufbringen, so lebe ich mit diesen Menschen über Jahre.
Und so ist es kein Wunder, dass sich die beschriebene Eigenschaft des sich nicht nur um sich selber drehens auch bei Jana Revedin wiederfindet. Eine Haltung, die sowohl ihre Arbeit als Schriftstellerin als auch ihre Architektur prägt.
Wir sollen Menschen schützen, wir sollen ihnen Sicherheit geben, aber wir sollen ihnen auch Schönheit schenken. Und diese Momente der Schönheit haben mit der Liebe zu den Menschen zu tun. Wenn ich die Menschen nicht liebe, kann ich keine gute Architektur machen, so wie ich kein gutes Gericht kochen kann oder kein Lied schreiben. Ich muss es ja für diese Menschen gestalten, dann auch ausführen. Und wenn wir Architektur, genauso wie jede Seite, ich lieben muss, damit die Menschen sie nachher auch in Liebe lesen, wenn ich es nicht mit dieser Liebe tue, dann bleibt es ein Objekt oder eine kommerzielle Tätigkeit. Architektur sollte aber doch dazu beitragen, in jeder ihrer Tätigkeiten und in jedem Gebiet, was Sie sagen, im sozialen Bereich, im politischen Bereich, natürlich auch im kulturellen Bereich an sich, aber auch in neuen technischen Entwicklungen, die wir dringendst brauchen und riskieren und experimentieren müssen, es sollte Architektur doch immer den Menschen im Mittelpunkt haben. Und solange wir das beherzigen, und ich sehe die neue Generation, ich lehre jetzt seit fast 35 Jahren, ich sehe diese neue Generation von Architektinnen und Architekten in genau dieser Mission. Sie wollen wirklich die Gesellschaft nachhaltig verändern.
Architektur, richtig verstanden, ist also weit mehr als das bloße Errichten eines Gebäudes.
Jede Art von Umfeld, weiß die Psychologie, beeinflusst uns. Die unbewussten Einflüsse, wie schon Carl Gustav Jung sagte, beeinflussen uns sehr viel mehr als die bewussten. Also unser gesamtes Unbewusstes ist ja ständig wach. Wir sind ja ständig in zwei Ebenen unterwegs. Und wenn Sie an Ihre Träume denken, dann sind das die Räume, wenn es angenehme Träume waren, die Räume, die wir gestalten sollten, damit sich die Menschen auch wirklich dort zu Hause fühlen oder auch überrascht fühlen oder auch ja, angerührt fühlen. Es kann ein Raum einen zu Tränen rühren. Gehen Sie hier nebenan in die schöne Kirche und halten Sie kurz inne. Allein alle fünf Sinne sind angegriffen. Es riecht anders, es ist ein anderes Taktgefühl, wir berühren anders, das Echo ist anders. Alle fünf Sinne werden plötzlich anders beeinflusst und das ist das sehr schöne kollektive Unbewusste, das uns doch sehr umtreibt.
Im aktuellen Buch findet sich ein Zitat des Philosophen Martin Heidegger. Nur wenn wir das Wohnen vermögen, können wir bauen. Welche Bedeutung hat das Wohnen für uns und unser Leben?
Ja, Martin Heidegger, natürlich großer Nachfolger von Edmund Husserl, vertritt die These, wie dann auch natürlich seine Schülerin Hannah Arendt, dass das Buen, das Wissen, etwas zu konstruieren und zu tun als Mensch, das bleiben wird in der Zeit und nicht nur eine ephemere, kleine, kurze Episode ist, dass wir das nur gut tun können, egal ob als Handwerker oder als Gestalter, als kleinstes Teil, selbst als Bewohner. Wir bewohnen ja ständig unsere Räume und wir ändern sie auch ständig durch unsere eigenen Bewegungen und Tätigkeiten, allein durch unsere Blicke, dass wir das nur in guter Qualität können, wenn wir wirklich uns mal gefragt haben, was eigentlich Glück ausmacht. Warum jemand sich sicher fühlt, warum jemand sich geborgen fühlt, warum jemand sich auch angeregt fühlt durch eine Umgebung oder einen schönen Blick oder ein Wassergeräusch im Hintergrund oder eine unerwartete Aussicht, ein Lichtstrahl, der in den Raum fällt. Und nur durch diese kleinsten sinnlichen Qualitäten können wir ja Wohnen überhaupt für andere uns vorstellen. Und das ist, was Martin Heidegger sehr schön belegt in Bauen, Wohnen, Denken, einem seiner allerletzten theoretischen Werke, an dem auch meine Mutter mitgeschrieben hat, als seine damals jüngste Assistentin. Bauen, Wohnen, Denken heißt nur, wenn wir überhaupt das Wohnen mal begriffen haben, auch das Wohnen in der Natur, das Wohnen auf unserem Erdball. Welche Rolle spielt eigentlich der Mensch? Ist er nicht Diener dieser Natur, eher als ihr Herrscher? Wenn wir das einmal durchdacht haben und begriffen haben, können wir auch das Wohnen so gestalten, wie Sie sagen, nach den bestmöglichen Bedingungen, die wir nur vermögen.
Und das wiederum verändert auch die Rolle und Bedeutung der Architekten.
Die neue Generation jetzt, vom Städteplaner herunter bis zum Handwerker, denkt viel mehr daran, das, was schon da ist, neu zu nutzen, umzunutzen, intelligenter zu nutzen, teilweise auch einfach schöner zu machen, also mit höherem ästhetischem Anspruch zu gestalten. Und das, denke ich, ist die wirkliche Aufgabe. Und dazu gehört eine große Demut. Also die Zeit der Monumente ist vorbei, muss vorbei sein, endlich einmal. Allein schon die Monumente zu halten und zu schützen, die wir haben als Menschheitsgeschichte, ist ja schon eine immense Aufgabe. Und das daraus zu machen, was nach den heutigen Möglichkeiten und auch nach der heutigen Vorsicht, die wir walten lassen müssen für diesen Planeten, was zu machen ist. Und ich sehe meine jungen Schülerinnen und Schüler nicht mehr als die großen Star-Architekten. Die wollen, ich frage immer nach einem Adjektiv zu Beginn jedes Semesters, welcher Architekt werdet ihr? Sagt mir ein Adjektiv. Und das war früher reich und berühmt und wichtig und unübersehbar, diese Dinge. Und heute sagen sie bewusst, sinnvoll, nützlich, zuhörend oder sie sagen ganz einfach glücklich.
Glück, ein starkes Gefühl. Hat das Platz in der Architektur? Ja, sagt Jana Revedin. Denken und fühlen dürfen wir nicht voneinander trennen.
Mit Gefühl beginnt alles und endet alles. Der große Biologe Patrick Geddes, der die aktive Pädagogie erfindet, nach der das Bauhaus auch seine Pädagogie aufbaut, sagt sehr, sehr schön: Heart, Head, Hand. Also es muss im Herzen beginnen. Dann müssen wir reflektieren, weil wir sind auch nicht nur instinktive, getriebene Gefühlsdusel. Es muss schon reflektiert werden. Wir müssen uns auch geistig und auch geistlich sicher sein, dass wir das wirklich auch so leben, dieses Gefühl, und leben wollen. Und dann in die Tat, Hand, also dann tu auch etwas. Was immer dieses Tun dann sein mag.
Es muss im Herzen beginnen. Das gilt auch für die beiden beruflichen Wege, die Jana Revedin eingeschlagen hat. Aufgewachsen ist sie in Konstanz am Bodensee. Der Vater Arzt, die Mutter Philosophin, Journalistin, Gründerin der ersten Frauenzeitschrift Deutschlands, Lady.
Als Kind hatte ich zwei große Talente oder Lieben. Ich ging gerne mit meinem Vater, der Arzt war, in den Garten. Also wollte ich Gärtnerin werden. War mein großer Traum. Immer Donnerstagnachmittags hatte er von seiner Klinik frei und das war mein schönster Tag der Woche. Also Donnerstagnachmittags ging ich mit ihm in den Garten und irgendwann sagte er, ja, das kleine Janchen, wenn wir so im Garten sind, dann sagt sie so kleine Verschen vor sich hin oder so Sätze, die gar nichts mit der Arbeit zu tun haben. Und bald sagten mir dann die Eltern, ja, sag das doch nochmal. Meine Mutter war Philosophin und Schriftstellerin und Journalistin. Und die schrieb das dann so ein bisschen mit auf. Und so waren meine zwei ersten wirklichen Passionen im Leben, diese Natur und das Arbeiten in der Natur und dieses dann immer mehr kleine Dinge aufschreiben, auch Tagebuch natürlich später schreiben. Und die Architektur kam in mein Leben über meine Lehrerinnen und Lehrer an einem kunstsinnigen, sehr, sehr guten Internatsgymnasium. Und die sagten, nicht nur hast du eine Empathie für Menschen, du kannst auch Räume sehr gut erfassen und entsprechend dann auch gestalten. Also kam die Architektur in mein Leben, ein vollkommen fremder Beruf für unsere Familie. Und ich habe diesen Beruf gewählt, bin aber dem Schreiben immer treu geblieben, weil ich als Architektur dann auch Theoretikerin natürlich wissenschaftlich geschrieben habe. Also die Gärten und das Schreiben blieben in meinem Leben und sind dann später jetzt mit dem allerersten nicht nur wissenschaftlichen Buch, sondern Roman der Frau Bauhaus dann auch wirklich mein zweiter Lebensinhalt geworden.
Dieser erste Roman erzählt die Geschichte von Ise Gropius, Ehefrau von Walter Gropius, Gründer der Bauhausarchitektur.
Jeder hier nennt mich Frau Bauhaus, war ein Auftragsbuch. Ich sollte zum Bauhausjubiläum im 2019er Jahr, ich bin anerkannte, denke ich, Bauhausexpertin, sollte ich etwas Neues zum Bauhaus schreiben und möglichst eine neue Figur oder eine neue Gruppierung vielleicht entdecken. Und das war ein Auftragsbuch, das lief über einige Jahre. Und mit meinen Studenten kam ich sehr nahe der Gropius-Familie, die auch sehr gut mit meinen Großeltern befreundet war. Also ich hatte auch eigene familiäre Erinnerungen an dieses Paar, Walter und Ise Gropius. Und diese zwei Menschen haben mich derartig in Bann gezogen, vor allem sie, Ise Gropius, über die nichts publiziert worden war, außer ihrem eigenen Bauhaus-Tagebuch, was aber auch nicht publiziert ist, sondern nur im Archiv liegt. Und irgendwann rief ich meine Verlegerin in Köln an und sagte, wissen Sie, Sabine, ich bin jetzt soweit und das Manuskript ist eigentlich aufgebaut. Ich sage Ihnen nur, es sollte kein Sachbuch werden, sondern ein Roman. Und dann sagt sie, ja, warum denn das? Wir haben ja ein Sachbuch beauftragt und wir haben einen Vertrag, wissen Sie, Frau Professor. Und ich sage, ja, schon, Sabine, aber mit einem Roman komme ich an diese Figur gar nicht so nahe ran, weil sie ja gar nicht in der Architekturtheorie vorhanden ist, deswegen ja auch bisher totgeschwiegen wurde. Sie war ja sie war Journalistin und später Schriftstellerin. Also sage ich, bitte lassen Sie mich dieser Figur an die Haut kommen. Und das kann ich nur durch einen Roman, weil sonst muss ich sie faktisch ausschließen oder durch ein Sachbuch eben sehr sachlich beschreiben. Und das hat nicht die gleiche Wirkung. Und dann sagte sie genau, was Sie jetzt sagen, aber Frau Professor, Sie verspielen sich Ihr gesamtes Renommee. Und ich hörte, wie sie faktisch das, man hört das ja am Telefon, wie sie das Bündel Papier so in eine Schublade legte. Das hieß, naja, wir werden es halt veröffentlichen. Wir haben ja einen Vertrag, wenn die gute Frau das will, also wenn die das riskieren will. Aber glauben an das Buch tun wir nicht. Und dieses Buch erschien und ich hatte innerhalb von 3 Wochen vor meiner kleinen Tür in Venedig alle Radiosender, alle deutschen Fernsehsender, die gesamte Fachpresse Schlange stehen, weil das Thema Frau im Bauhaus plötzlich zu dem Thema des Bauhausjubiläums wurde und alle meine Kollegen dann zum Glück nachgezogen haben und wir hatten eine Flut von Bauhaus-Frauenliteratur in der Folge und das hat die ganze Zeit vollkommen neu aufgebrochen und auch das Faktum, dass vorher Frauen ja gar nicht Architektur studieren durften. Also diese Öffnung einer ganzen Generation von jungen, talentierten Frauen, das war schon ein sehr, sehr schöner Anfangserfolg, überraschend. Und ich bin dann auch bei diesem Genre biografischer Roman geblieben.
Was den Lesern und Leserinnen von Jana Revedin die Begegnung mit Frauen ermöglicht, die völlig zu Unrecht fast unbekannt geblieben sind. Biografien aus den 20er Jahren, in denen die Stellung der Frau weit fortschrittlicher war als oft vermutet.
Deswegen habe ich ja so gerne die ersten 3 Romane in den 20er, 30er Jahren angesiedelt, weil das eben diese Aufbruchsstimmung war. Und auch in der Gesellschaft war es für jede Frau gut gesehen, überhaupt eine Tätigkeit zu haben. Also wenn man keine hatte, war man eher ein bisschen ja wie bemitleidet. Warum wird sie nicht wenigstens irgendeine Tätigkeit ausüben? Und wenn es eben Kuchenbacken war oder im Garten helfen. Die Frau wurde zum neuen, eigentlich gesellschaftlichen Mittelpunkt gemacht. Lag natürlich auch in der hervorragenden Durchmischung jener Jahre. Deutschland war ja von vielen, vielen anderen völkischen Minderheiten besiedelt. Also wie viele andere Religionen und andere Nationalitäten hatten wir? Und wir waren gerade Berlin und Brandenburg, eine wirklich offene Gesellschaft. Und mit natürlich der Ideologie des Dritten Reiches und Frauen zurück an den Herd und Kinder kriegen, natürlich war eine tolle Auszeichnung, ist ja auch heute noch, aber wurde zum einzigen Ziel jeder fraulichen Lebenslinie gemacht. Damit hatten wir in den 50er Jahren einen Nachhall, der sicherlich 10, 20, 30 Jahre gedauert hat, um wieder eine neue Generation mit so einem Sicherheitsgefühl und einer solchen Selbstverständlichkeit zu haben vielleicht, die aber doch eine starke Mutter und eine starke Großmutter als Vorbilder hatte. Und in meiner Generation hat jeder Einzige, der sich ein bisschen in seiner eigenen Familie auskennt, sagt, ja, da hatte ich eine tolle Tante oder eine Großmutter oder eine andere Großmutter. Die war emanzipiert, die hat ihr Leben gelebt, die ist schon mit einem Automobil gefahren oder die ist alleine verreist oder sie hat uns als Kinder mit nach Italien genommen. Das war das Ereignis einer Jugend, wenn man einmal eine Reise machen durfte. Und meistens waren das diese noch sehr unabhängigen Frauen, die das in den Familien weitergetragen haben.
In die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg führt nun das aktuelle Buch von Jana Revedin.
Auch das ist ein Auftragsbuch. Meine Mutter hat mir aufgetragen am letzten Tag ihres Lebens, stenografisch mitzuschreiben, was sie mir, die Ereignisse dieses Tages, den ich da erzähle, aufzuschreiben. Es füllte genau nur ein DIN A4 Blatt und dann war sie fertig und sie sagte auch keine Erklärungen dazu. Aber in diese Zeit einzutauchen, dazu habe ich die drei anderen Bücher gebraucht, um überhaupt erstmal mich warm zu schreiben und in diese 50er Jahre mich zu wagen, die eben so in meiner, ich war ja damals noch nicht geboren, aber in der Erzählung immer so als eine muffige, nicht nur schwierige sind alle Zeiten, können politisch schwierig sein oder ökonomisch oder auch gesellschaftlich schwierig und jede Generation muss sich ihren Weg finden und sich ihre eigene beste Lösung erschaffen. Aber jene Zeit schien eben in diesen Erzählungen immer so unterdrückt zu sein. Auch unterdrückt von diesen vielen Erinnerungen, die ja keiner noch wirklich aussprach. Und jeder hatte eine jüdische Familie gekannt oder eben dann nicht mehr erlebt, weil man sie eben doch nicht aktiv unterstützt hatte oder versteckt hatte oder gerettet hatte. Also in jeder Erzählung war irgendwo eine Schattenstelle, eine schwierige Phase, die man vielleicht doch nicht ganz ans Licht holen wollte. Und als ich dann begann, diese Geschichte wirklich auch zu recherchieren, diesen einen Tag im Leben meiner Mutter, wurde mir bewusst, nein, es war gar keine so dunkle Zeit, weil eben doch jeder noch ein Vorbild hatte. Und an jenem Tag, was meiner Mutter Renina passiert, es geht um einen Mann, der sie schwer enttäuscht und von dem sie entscheiden muss, sie will das für sich entscheiden, dass sie sich von ihm trennen muss. Und das ist zur damaligen Zeit, wenn man schon verheiratet war, eine vollkommene Unmöglichkeit gewesen. Nicht nur rechtlich, sondern vor allem gesellschaftlich. Und sie entscheidet das und in jedem Moment begegnen ihr andere Menschen, vor allem natürlich Frauen, die sie doch bestärken. Und das hat mir dann die Freude an dieser Geschichte gegeben, dass ich mir gesagt habe, in jeder Zeit und auch in der heutigen Zeit hat jede Frau, und natürlich denke ich als Frau mehr für meine jungen Nachfolgerinnen, also Studentinnen oder auch meine Töchter, jede Frau hat die Möglichkeit, ein Vorbild zu finden, um Hilfe zu bitten und diese Hilfe dann auch anzunehmen. Wir müssen nur offen sein dafür.
Mit der Geschichte ihrer Mutter, die von ihrem ersten Mann immer wieder schlecht behandelt und dann vergewaltigt worden ist, möchte Jana Revedin Mut machen.
Ja, die Kernaussage dieses Buches ist, was man kann nicht erwarten kann, wenn man diesen Tag beginnt mit Renina und es alles so hoffnungslos und auch so machtlos aussieht, weil eben die Männer noch die volle rechtliche Gewalt über die Frauen haben in jenen Jahren. Und wenn sie sogar schon erste Gesetze man entwickelt hatte, in denen man sich tatsächlich rechtlich hätte scheiden lassen dürfen, war es ein gesellschaftlicher Selbstmord. Also, dass die Eltern und die besten Freundinnen und Freunde sich sofort hinter Renina stellen und sagen, wenn das Kind so leidet, dann werden wir eine Lösung finden. Das tun nicht alle Eltern. Das kann man nur als Nachricht geben. Wenn Sie jemanden in Not oder in einer wirklichen großen Bedrängnis finden, versuchen Sie zu verstehen, woher diese Bedrängnis kommt und versuchen Sie, sich einzusetzen. Es gibt immer eine Lösung. Und die Kernaussage des Buches ist die, mit der dann auch die Erzählung meiner Mutter aufhörte, dass eben sich dann vollkommen überraschend. Sie hätte damit nie gerechnet, sich eine der Tanten ihres damaligen jungen Ehemannes wirklich für sie einsetzt und die einen großen Namen hat in Deutschland. Viel diskutierten Namen, hat nicht allen gefallen, diese Dame. Aber sie wird öffentlich in einem Leserbrief sich für sie einsetzen. Und sie wird schreiben an alle jungen Frauen und Älteren, die sie lesen können, wehren Sie sich, wenn Sie so etwas erleben, wehren Sie sich. Gewalt ist strafbar. Und das sollten wir nie, nie vergessen. Nur wenn wir das nicht offen sagen, das ist eben leider zu oft der Fall, weil es uns unangenehm ist, weil wir Angst vor der eigenen Wahrheit haben und vor den eigenen Angstgefühlen und Bedrängungsgefühlen. Nur wenn wir das unterdrücken, dann sind wir wiederum angreifbar. Weil dann hat ja der Täter uns in der Hand über diese Macht, die er dann über uns ausübt. Also wehren Sie sich.
Dieser Rat stammt von keiner Geringeren als Marlene Dietrich, die sich damals öffentlich für Renina eingesetzt hat. Sie passt also wie angegossen in die Gruppe von Frauen, denen Jana Revedin mit ihren Büchern eine Stimme gibt. Frauen, die auch über ihre Lebenszeit hinaus zu Freundinnen, Vorbildern oder Mentorinnen werden können. Frauen, die ihrem Herzen gefolgt sind, ihren Verstand klug eingesetzt haben und für ihre Sache oder ihre Mitmenschen eingetreten sind. Heart, Head, Hands. Jana Revedin ist eine würdige Nachfolgerin.